Landwirtschaft hat sich über die letzten Jahrhunderte immer weiterentwickelt. Aber nichtsdestotrotz muss man auch, wenn es dann zu viel ist, auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, so Leute, bis hierhin und nicht weiter. Das können wir so nicht mehr verknusen. Und der Moment war im Dezember letzten Jahres erreicht.
Was ist daraus eigentlich resultiert? Ihr habt mal ein paar Tage, ein paar Wochen ordentlich Lärm gemacht. Ihr wart das Thema in den Medien. Und wie es häufig so ist, dann war es wieder tot.
Ja.
Jetzt sind wir knapp 4 Monate später. Hat das eigentlich irgendwas gebracht? Du trägst auf deinem Pulli schwarze Farben, auch ein bisschen grüne Farben, auch ein bisschen rote Farben und gelbe Farben sehe ich gerade. Welche Partei ist denn eigentlich noch pro Landwirtschaft? Das würdest du sagen. Ist der Landwirtschaftsminister auf Bundesebene, ist das eine arme Socke? Hast du Mitleid mit ihm oder nicht?
Also Mitleid habe ich mit Politikern grundsätzlich erstmal gar nicht, weil den Job, den sie da haben, den haben sie sich ja selber ausgesucht. Von daher hält sich das tatsächlich in Grenzen.
Kann er was dafür, wie es gerade läuft?
Das glaube ich nämlich tatsächlich nicht.
Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Damit herzlich willkommen zu Torres Tea Time Tour. Heute auf dem Hof Baslund mit dem mittlerweile sehr erfahrenen Podcaster Thomas Andresen. Moin Thomas.
Moin Tore, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Schön, dass du hier bei mir bist, im Wohnmobil. Schön, dass ich bei dir hier auf deinem Hof, deinem landwirtschaftlichen Betrieb erneut stehen darf. Wir erwarten sehnsuchtsvoll Thilo von Donner, weil wir hier gleich im Nachgang unseren Landwirtschaftspodcast Plan B aufnehmen wollen.
Genau.
Wer also mal tiefer in die Agrarwirtschaft einsteigen möchte, darf sich gerne mal Plan B anschauen. Da habe ich auch nichts mit zu tun, zumindest inhaltlich, sondern Thilo und Thomas und reden wirklich über das Thema Landwirtschaft, wirklich detailliert zu unterschiedlichsten Themen. Das soll hier in unserer Tea Time ein bisschen das ankratzen, diese Themen, die da besprochen werden, weil viel kann ich da eh nicht zu sagen, aber ich möchte gerne mal über den aktuellen Stand in der Landwirtschaft mit dir sprechen. Gerade zum Anfang des Jahres hatten die Landwirte so viel Medienpräsenz wie wahrscheinlich noch nie zuvor, ganz lange nicht mehr. Bauernproteste kennen wir aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert und jetzt auch 2024. Bauernproteste, die das ganze Land quasi kurzzeitig mal lahmlegten. Kurz, hol uns doch nochmal ab, warum habt ihr das eigentlich gemacht? Warum musstet ihr euch Gehör verschaffen?
Ausschlaggebend für die ganze Geschichte war ja die Ankündigung der Bundesregierung, die Dieselrückvergütung oder die Diesel, ja, viele haben mir gesagt, das ist eine Subventionierung oder eine Subvention, ist es im Endeffekt nicht, im Endeffekt ist es eine Steuerrückzahlung, die wir kriegen für zu viel geleistete Steuern, also eine Vergünstigung auf den Diesel, die wurde einkassiert von der Bundesregierung, das war so der letzte Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich wollte
gerade sagen, das ist doch nicht so schlimm, oder?
Naja, es hätte schon, es waren ja doch einige Millionen, die das Ganze dann gekostet hätte. Ich glaube, bundesweit waren wir bei 380 Millionen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Gut, dazu bezogen auf wie viele landwirtschaftliche Betriebe?
220.000.
Gut, 380 Millionen minus durch 220.000. So viel pro Betrieb ist es ja an sich gar nicht, dass man solche Aktionen fahren
kann. Sind überschaubare Beträge, das ist richtig. Dazu kam dann noch die Ankündigung, die Kfz-Steuervergünstigung für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge auch mit einzukassieren. Das wäre nochmal ungefähr eine halbe Milliarde gewesen. Auch jetzt nicht die Unsummen, aber in Summe dann nachher der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, was sich über die letzten Jahre schon angestaut hat. Wir sind ja 2019, meine ich, schon mal los gewesen und haben demonstriert für mehr Anerkennung und für mehr Sichtbarkeit der Landwirtschaft in der Politik und wurden da relativ simpel abgespeist mit der Zukunftskommission Landwirtschaft von der Bundeskanzlerin, die dann viel philosophiert hat und viel sich beraten hat untereinander, aber wo dann relativ wenig bei rumgekommen ist, wenig Ergebnisse für uns und die Ergebnisse, die es dann gab, die wurden dann nicht umgesetzt und dann kam diese Dieselgeschichte und Kraftfahrzeuggeschichte noch dazu und das war dann der Moment, wo die Bauern gesagt haben, also bis hierhin und nicht weiter, jetzt reicht's.
Ich glaube, du weißt, wo ich politisch stehe und wie ich auch zur Landwirtschaft stehe. Nicht umsonst begleite ich das Format und finde es super und habe auch die Proteste unterstützt. Nichtsdestotrotz möchte ich ein bisschen provokant Fragen stellen, einfach damit man es auch versteht, warum ihr so sauer wart und auch immer noch seid. Eigentlich waren es doch super erfolgreiche letzte Jahre so für euch, wenn man sich pauschal gesagt immer schwierig. Aber das heißt es zumindest, wirtschaftlich gesehen haben die Landwirte, haben die Bauern in den letzten Jahren richtig abgesahnt.
Richtig abgesahnt, würde ich sagen, ist tatsächlich etwas provokant, aber tatsächlich das letzte Wirtschaftsjahr 2022-23, was ja dann abgeschlossen ist, war ein gutes Jahr für uns, aber auch bedingt durch Corona, durch Kriege, durch Inflation, die natürlich auch unsere Preise kurzzeitig in die Höhe getrieben haben. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch die Kosten gehabt, die ja genauso explodiert sind. Also der Dünger war auf einmal dreimal so teuer wie vor dem Ukraine-Krieg. Und wenn ich das dann nachher gegenüber voneinander stelle, dann habe ich zwar, ich habe Geld verdient, aber jetzt auch nicht die Unsummen, um das wieder aufzuholen, was ich in den letzten 20 Jahren verloren habe. Also Reichtümer wurden da nicht angehäuft. Im Grunde müssten wir 20 Jahre solche Jahre haben wie das letzte Wirtschaftsjahr, damit wir dann irgendwann mal wieder auf dem Level sind, wo wir unsere Betriebe auch zukunftsfähig ausrichten und entwickeln können.
Deutsche, gerade Norddeutsche, jammern immer gerne, sind Landwirte auch, die sind bekannt dafür, häufig zu lamentieren, zu meckern, zu jammern.
Heute möchtest du aber richtig provozieren, ne?
Das ist der Tee.
Also,
oder nicht?
Es wird ja gerne gesagt, dass Bauernkinder nach der Geburt den Stein, den Ziegelstein auf die Brust gelegt kriegen, damit sie schon mal das Stöhnen lernen. Aber
das sagst du jetzt?
Das ist ein Klischee, was so nicht stimmt.
Gut.
Also ich glaube, also wer unseren Agrar-Podcast oder vielleicht auch die sozialen Medien, wo ich mich dann ja immer so ein bisschen rumtreibe, verfolgt, der weiß, dass ich jetzt nicht der Typ bin, der jammert. Also ich stelle mich
nicht. Du jammerst nicht, aber du polterst.
Naja, ich muss ja schon Missstände irgendwo aufzeigen, wenn es meiner Meinung nach Ungerechtigkeiten gibt oder Entwicklungen gibt in der Agrarpolitik oder auch in der Gesellschaft, die ich so nicht in Ordnung finde, dann versuche ich schon meine Stimme zu erheben und meine Reichweite zu nutzen, um das Thema irgendwo präsent zu machen. Aber ich versuche auch immer irgendwo eine Lösung anzubieten. Also wenn ich ein Problem aufzeige, dann auch immer gleich mit dem Lösungsansatz, der für mich unter Umständen Sinn machen könnte, ob es jetzt das Nonplusultra ist, weiß ich nicht. Aber ich versuche zumindest immer irgendwo eine Lösung zu sehen. Und das ist auch das, was ich betrieblich eigentlich immer mache. Ich versuche immer irgendwo in allem, was sich ergibt und was passiert, eine Chance zu sehen, das Ganze weiterzuentwickeln.
Ich meine, das ist ja schon mal, das setzt sich ja schon mal von vielen anderen Deutschen, ich will es nicht auf Landwirte reduzieren, ab. Die jammern und lamentieren, ja. Aber entsprechend keinen Lösungsvorschlag anbieten, sondern einfach nur meckern und gegen an. Du machst es auch, aber du bietest auch einen Ansatz an, wie es besser sein könnte.
Genau, das ist ja, also ist ja das, was im Grunde ja die Entwicklung so eines Betriebes oder eines Berufsstandes ausmacht, dass ich immer eine Weiterentwicklung habe. Landwirtschaft hat sich über die letzten Jahrhunderte immer weiterentwickelt. Aber nichtsdestotrotz muss man auch, wenn es dann zu viel ist, auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, so Leute, bis hierhin und nicht weiter. Das können wir so nicht mehr verknusen. Und der Moment war im Dezember letzten Jahres erreicht, dass wir gesagt haben, jetzt reicht's mal. Es ist halt auch.
Kannst du mal ein bisschen aufzählen, was dazu geführt hat? Du hast die beiden letzten Tropfen auf dem heißen Stein erwähnt. Was war in den Jahren zuvor? Welche Steine wurden euch da immer wieder in den Weg gelegt, dass es eigentlich zu dieser Zuspitzung erst gekommen ist?
Also wir haben bei der Veränderung der europäischen Agrarpolitik, die letzte Novellierung der europäischen Agrarpolitik, ein Übermaß an Bürokratie zusätzlich wieder auferlegt gekriegt. Wir haben
da ganz kurz, bevor du weitermachst, aber wer nicht? Haben das nicht alle Betriebe? Haben das nicht alle Branchen?
Jein. Bei uns kommt ja dann auch noch mehr dazu. Also ich sag mal, wenn ich als Landwirt wir müssen im Januar jetzt eine Düngeplanung machen, damit wir überhaupt anfangen dürfen zu düngen. In dieser Düngeplanung gebe ich an, was ich plane anzubauen. Wenn jetzt das Wetter nicht mitspielt und ich einige, so wie dieses Jahr, ich einige Aussaaten gar nicht tätigen kann, muss ich im Mai, wenn ich den Antrag stelle an die EU für die Zahlung, für die Subvention, diese ganzen Geschichten ändern. Rückwirkend auch nochmal in dem Düngerplan ändern. Wenn dann unter Umständen übers Jahr irgendwo mir eine Frucht ausbleibt, dann muss ich sie bis zum Herbst nochmal wieder ändern, weil die Flächen werden über Satelliten abgeflogen und kontrolliert. Und wenn da irgendwo nicht das steht, was ich angegeben habe, dann kriege ich eine ganz empfindliche Kürzung. Dann wird mir auferlegt, eine Fruchtfolge einzuhalten. Fruchtfolgen sind immer gut. Ich bin ein großer Freund von Fruchtfolgen, von Zwischenfrüchten, von Vielseitigkeit auf dem Betrieb. Nur das Ganze überzustülpen, funktioniert halt nicht überall. Und ich habe halt auf dem Futterbaubetrieb, auf dem mageren Boden, so wie hier bei uns, nur ganz begrenzt Möglichkeiten, so eine Fruchtfolge einzuhalten. Und das wird aber von der EU verlangt. Wenn ich dann noch eine extreme Witterung dazu habe, dann stehe ich im Grunde da und kann sagen, so Freunde, behaltet eure Subvention. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht einhalten.
Und warum wird das gefordert von der EU? Warum wollen die das?
Sie rechtfertigen das ja mit den Zahlungen, die wir kriegen. Ja. Dadurch wollen sie natürlich einen größtmöglichen Einfluss auf die Wirtschaftsweise der landwirtschaftlichen Betriebe. Und die müssen halt dann nicht...
Was erhoffen die sich denn dadurch, wenn sie euch Geld geben und Einfluss haben wollen
auf letzten das Endes geht es zumindest, das ist ja das, was nach außen so kommuniziert wird, geht es um Nachhaltigkeit.
Per se richtig.
Ja. Natürlich, aber es ist halt nicht immer alles richtig oder die Nachhaltigkeitsziele werden ja nicht nach Sinnhaftigkeit der Nachhaltigkeit aufgeführt von der EU, sondern danach, was am einfachsten und am besten kontrollierbar ist. Und da beißt sich die Katze dann eben nachher in den Schwanz, dass die Sachen, die kontrollierbar sind, halt auch nicht immer sinnvoll sind. Also wir wollen alle sauberes Grundwasser und wir wollen alle weniger Dünger und weniger Antibiotika bei den Tieren einsetzen, aber da muss man da vielleicht auch Wege finden, die irgendwo praktikabel sind und nicht einfach nur die, die möglichst gut zu kontrollieren sind, weil diese Kontrollen immer zulasten unserer Arbeit im Büro gehen. Also wir haben einen bürokratischen Mehraufwand. Ich habe neulich irgendwo eine Zahl gesehen, das ist im Durchschnitt der deutschen Betriebe Arbeitszeit von, ich glaube, etwas über 2000 Euro pro Jahr im Büro sind. Der durchschnittliche Betrieb liegt irgendwo bei 60 Hektar, mein Betrieb macht 500 Hektar. Dann kannst du dir ausrechnen, wie viel es in unserem Betrieb ist. Und da ist die Buchhaltungsgeschichte noch gar nicht mit drin. Das geht nur um EU-Politik, damit wir auf unseren Flächen das anbauen können. Im Grunde nicht, was wir möchten, sondern was die EU möchte, was wir da anbauen.
Was ist euer Wunsch an die EU? Lasst uns mal machen. Wir machen das schon. Wir haben das auch die letzten Jahrhunderte hinbekommen. Was ist euer Wunsch, was sind eure Forderungen letztendlich an die EU?
Das Problem, wenn du sagst, lass uns mal machen, ist ja immer, dass es einige wenige gibt, die über die Stränge schlagen. Dann gibt es die Möglichkeit, entweder ich sage, okay, 99% oder 98% der Betriebe machen es gut, wenn wir sie machen lassen. Wir geben Leitlinien vor, Leitplanken innerhalb derer, die sich bewegen müssen, die Landwirte. Und 98% machen es dann ordentlich und die anderen 2% ist dann mal so.
Die 2%, was machen die? Also, was würden
die kassieren dann die Subventionen ab, ohne dass sie sich an die Richtlinien oder an die Regeln halten.
Schwarze Schafe, hast du ja. Warum eigentlich, warum braucht ihr denn die Subvention?
Ursprünglich sind die Subventionen, das muss man natürlich ganz weit ausholen.
Ja, das ist für euch alles klar. Aber
die Gelder sind ja ursprünglich.
Wir hören ja nur, dass die Landwirte, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Europa-EU-Subventionen gehen an die Landwirtschaft. Das sind jetzt 10%.
Es ist ein Großteil.
Der Großteil der Subventionen gehen an die Landwirtschaft. Da stellt sich ja für einen Nicht-Landwirt die Frage, warum überhaupt?
Ursprünglich eingeführt sind die Subventionen worden, um Lebensmittel nach dem Zweiten Weltkrieg bezahlbar zu machen. Um die Produktion anzukurbeln, um günstige Lebensmittel für alle zu haben letzten Endes. Das Ganze hat sich dann in den 90ern, als wir dann Milchseen und Butterberge hatten, kann ich so gerade und eben noch erinnern, dass das in den 80er, 90er Jahren so aufkam, hat sich das Ganze gedreht und hat man gesagt, okay, jetzt nehmen wir diese Subvention, wir schmelzen Produktion ab, obwohl die Produkte im Nachhinein weltweit eigentlich gefragt sind, die deutschen Lebensmittel, aber wir schmelzen die Produktion ab und knüpfen diese Zahlung jetzt an Nachhaltigkeitsziele, die wir formulieren, damit mehr Umwelt Platz findet in der Landwirtschaft. Und so ist es bis heute geblieben, dass über diese Zahlung die Europäische Union sich halt dieses Privileg oder diesen Einfluss in die Landwirtschaft erkauft.
Was würden Lebensmittel ohne Subvention kosten?
Im Großen und Ganzen glaube ich irgendwo 15-20% mehr. Grobe Peilung.
Und das möchte ja auch die Politik, das möchte die Regierung vermeiden.
Wobei ich es auch nicht, also ich habe keine Zahlen im Kopf, es ist Vermutung. Letzten Endes ist die Marge, die wir Bauern haben am Lebensmittel, wie es im Handel ist, ja so gering mittlerweile. Das meiste bleibt ja bei Produktion und Handel. Und da kriegen wir ja letztendlich nichts von ab. Aber ich kann es halt nur schätzen. Das Ding ist auch nicht unbedingt die Auswirkung auf die Lebensmittel. Klar würde man es merken. Aber bei ganz vielen landwirtschaftlichen Betrieben ist die Höhe der Subvention in etwa das, was am unternehmerischen Gewinn am Ende übrig bleibt. Das heißt, der Betrieb läuft auf Null und das, was ich an Geld verdiene, ist das, was ich aus Brüssel kriege. Und das ist halt ein Zustand, der so, also dadurch sind die Bauern natürlich erpressbar. Ne? Wir total, haben Preise, ja. mit denen wir nicht am Weltmarkt konkurrieren können Auflagen sowieso, mit denen wir konkurrenzunfähig sind im Grunde gegenüber dem Ausland. Selbst im europäischen Ausland sind wir da teilweise in Deutschland schon nachstehend.
was ich in diesem Jahr, dass wir zusammen schon Plan B, den Podcast gelernt habe, ist, dass Landwirtschaft unglaublich komplex und kompliziert ist. Dass es eben nicht die doofen Bauern auf dem Feld sind, die die Ernte einfahren, sondern dass das unfassbar komplex, kompliziert eine Wissenschaft für sich ist. Es gibt nicht umsonst Agrarstudiengänge. Ich hörte mal, dass der Agrarstudiengang sauschwer ist, den Abschluss zu bekommen. Also da gehört so viel zu, was ihr da leisten müsst. Und jetzt habe ich voll meinen Faden verloren, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß nicht, ob das ist, was ich sagen wollte, aber letztendlich ist das, glaube ich, doch einigen bewusst geworden, dass hinter Landwirtschaft deutlich mehr steckt, als das, was ich eingangs da gerade formuliert hatte. Nun kamen die Proteste Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Wart ihr überrascht von dem großen Rückhalt aus der Bevölkerung? Weil ich hatte das Gefühl, dass ihr, das Landwirte, häufig denken, ihr habt gar nicht so diesen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Mhm. So einen Zuspruch habe ich lange nicht gesehen. Den gab es, glaube ich, das letzte Mal in der Corona-Zeit bei den Pflegerinnen und Pflegern.
Ja, die ja dann damit abgespeist wurden, dass applaudiert wurde von den Balkons, genau.
Mehr als bei euch.
Ja, das stimmt.
Nein, bei euch wurde ja auch gewunken.
Genau, überall am Straßenrand. Also tatsächlich war ich gar nicht mal so überrascht, weil ich ja schon viel Verbraucherfeedback über Social Media immer so zugespielt kriege. Und da auch das so wahrnehmen, dass das Interesse an der Landwirtschaft, auch an Menschen, die halt aus dem städtischen Bereich kommen, schon immens groß ist. Und auch das Verständnis, wenn man es ihnen in ihrer Sprache erklärt, mit einfachen Worten, so dass sie verstehen, irre komplex, das genau. Ist so. Und diese Bereiche oder diese Themen, die wir jeden Tag anfassen, so runterzubrechen, dass der Städter, der nicht mit der Landwirtschaft zu tun hat, das versteht, das ist wahrscheinlich unmöglich. Ich probiere es ja immer mal wieder und dadurch kriege ich halt viel Feedback auch aus dem städtischen Bereich, dass viele Interessierte da sind. Aber ich glaube, viele Landwirte, die jetzt losgefahren sind, die ansonsten ziemlich mit Scheuklappen auf ihrer Scholle unterwegs sind und ja, vielleicht so als reiner Familienbetrieb, vielleicht noch mit einem Mitarbeiter oder sowas ihre Betriebe wirtschaften, die waren schon enorm überrascht von dem, was auf der Straße abging und was wir an Rückhalt gekriegt haben aus der Bevölkerung. Und ich glaube, zusätzlich dazu war die Politik extrem überrascht, wie viel Rückhalt die Landwirtschaft hat. Weil das, was sich uns angeschlossen hat beim Kampf, ich nenne es jetzt einfach mal Kampf auf der Straße, das war ja enorm. Also was da an Rückhalt aus dem Handwerk kam, von Verbrauchern kam, von ganz normalen Omas, die mit ihren Schildern an der Straße standen und gesagt haben,
Omas
for Farmers, genau, die da ihre Plakate hochgehalten, das war schon enorm.
Ist ja eine Anlehnung an Omas for Future und so weiter.
Genau.
Aber ich meine, diese Parallelen wurden ja häufig gezogen und da waren ja auch viele überrascht und erbost, dass das Verständnis der Deutschen gegenüber euch so immens war und gegenüber der letzten Generation und den Straßenklebern, wie wir sie nennen, so überhaupt nicht da gewesen ist. Wie erklärst du dir das?
Naja, zum einen haben wir unsere Demos angemeldet. Wir haben sie organisiert und strukturiert. Wenn wir irgendwo aufgetreten sind, dann wussten die Menschen in der Regel auch vorher Bescheid.
Trotzdem waren sie sicherlich genervt, wenn sie nicht auf die Autobahn konnten oder runter, weil ein Trecker das blockiert
hat. Ganz bestimmt, aber das sind sie bei jeder Demo. Also im Normalfall stören Demonstrationen immer die allgemeine Ordnung. In einem gewissen Umfang. Genau. Ich muss, wenn ich demonstriere, muss ich Aufmerksamkeit haben. Das ist der Grundtenor einer Demonstration und deswegen ist in Deutschland ja auch das Demonstrationsrecht so hoch angehängt. Das haben wir gemerkt bei den Vorbereitungen für unsere Demos. Dass wir halt gemerkt haben, wenn wir mit vernünftigen Vorschlägen gekommen sind und jetzt nicht irgendwie was ganz Merkwürdiges gefordert haben von den Ordnungsbehörden, dann haben die uns alles durchgehen lassen. Also die waren so dermaßen kooperativ, dass das wirklich großen Spaß gemacht hat, das Ganze zu organisieren.
Und die Durchführung letztendlich hat's gebockt? Rebell zu sein?
Ja, es ist natürlich schon, wenn du dann durch Flensburg läufst und unser Geschäftsführer vom Bauernverband sagte, dass wir liefen dann durch die Stadt, mein Kreisvorsitzender und ich als Versammlungsleiter und er sagt, dann läufst du durch Flensburg und hast diese leeren Kreuzungen, das sieht aus wie die autofreien Sonntage damals in den 70ern und du denkst so, das haben wir gemacht, ne? Das ist schon ein geiles Gefühl. Also dann fahren da 2500 Trecker durch Flensburg, die Leute stehen an der Straße und winken. Und wir haben das Ganze aufgezogen und organisiert und dazu aufgerufen. Das ist schon ein geiles Gefühl. So ernst der Hintergrund ist, aber es ist schon gewaltig, dass dieser Zusammenhalt, den man da spürt, das nimmt einen einfach auch emotional unwahrscheinlich mit.
Ich kann nur aus der Beobachterperspektive berichten und auch nur aus Husum. Aber auch da, das hat wirklich, als ihr da, oder als die Landwirte da lang fuhren, das hat echt ein Gefühl auch in mir geweckt. So irgendwie Zusammenhalt. Hm. Man hält hier jetzt zusammen gegen die große Unbekannte. Das war ein tolles Gemeinschaftsgefühl, ja, dass die Gesellschaft einen großen Teil, glaube ich, auch mal benötigt hat. Aber, um darauf zurückzukommen, was ist daraus eigentlich resultiert? Ihr habt mal ein paar Tage, ein paar Wochen ordentlich Lärm gemacht. Ihr wart das Thema in den Medien. Und wie es häufig so ist, dann war es wieder tot.
Ja.
Jetzt sind wir knapp 4 Monate später. Hat das eigentlich irgendwas gebracht?
Also ich glaube, für die Landwirte im ersten Step ist es dieser Gedanke, es sind nicht alle gegen uns und der Zusammenhalt in der Branche ist doch größer, als viele immer gedacht haben. Das war so der erste positive Effekt. Der zweite positive Effekt war Landwirtschaft in den öffentlichen Medien, wirklich an vorderster Front. Ja. Also wir waren Top-Thema in allen Nachrichtensendungen, wir waren Titelseite in den Zeitungen, überall. Das war ein großer Erfolg. Nach wie vor gibt es hier bei uns in Schleswig-Holstein eine Serie, wohin steuert die schleswig-holsteinische Landwirtschaft, glaube ich. Alle paar Tage ist ein großer Artikel im Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Was auch daraus resultiert ist, also die öffentliche Wahrnehmung ist schon nach wie vor auch da.
Ja.
Aber wir müssen auch feststellen, dass nach einer großen Bestürzung der Politik oder einem großen Unverständnis oder ich weiß gar nicht, wie soll man das nennen, die Politik ist halt aufgewacht kurz, aber auch mindestens genauso schnell wieder eingeschlafen. Das, glaube ich, ist ein relativ gutes Bild. Sie haben uns viel, viel versprochen.
Daraufhin,
nach den Protesten, dass sie gesagt haben, ja, wir können das alles nachvollziehen und wenn wir euch den Diesel wegnehmen, dann geben wir euch dafür was anderes wieder. Ja, da warten wir nur heute schon noch drauf, ne? Also es ist nach wie vor nichts gekommen. Es wurde dann eine große Entbürokratisierungskampagne gestartet. Es liegen seitenweise Vorschläge in Berlin, die Verbände ausgearbeitet haben, die wir auch immer wieder durchgegangen sind, im Bauernverband zum Beispiel. Und dann eingereicht haben mit wirklich guten Vorschlägen, die auch relativ schnell und kostenneutral umsetzbar wären. Aber es passiert genau nichts. Und das ist schon extrem frustrierend. Und deswegen, ich sagte das im Vorgespräch schon, im Moment ploppen ja die Nachrichten tatsächlich wieder auf, dass einige dann auch sagen, also wir lassen uns jetzt nicht hinhalten, sondern dass da mit neuen Protesten gedroht wird, unter Umständen im Zuge des Wahlkampfs zur Europawahl im Juni.
Ich gehe gerade parallel. Es gibt doch, jetzt habe ich den Medien entnommen, es ist doch was passiert, oder nicht? Lebensmittel sollen doch ein bisschen teurer werden und das Geld soll doch in die Landwirtschaft gehen.
Naja, es ist ja noch nicht abschließend beschlossen.
Aber
es
gibt
ja den Plan, Mehrwertsteuererhöhung auf Fleischprodukte durchzukriegen und darüber will man da das Tierwohl finanzieren. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat der Bundeskanzler dem aber schon eine Absage erteilt, weil die Mehrwertsteuer ja nicht zweckgebunden ist. Das heißt, dieses Geld würde vielleicht ganz am Anfang mal dafür verwendet werden können, das irgendwo festzulegen für bestimmte Geschichten. Wenn aber der Bundeshaushalt so knapp bleibt, und danach sieht es ja fast aus, wie er im Moment ist, dann sind diese Gelder auch ganz schnell wieder woanders weg. Und dann die deutsche Fleischindustrie, ich nenne sie jetzt einfach mal Industrie, also letzten Endes hängt ja an der Landwirtschaft, die landwirtschaftlichen Betriebe sind bäuerliche Betriebe zu weit über 90%, aber das, was dahinter hängt, die Vermarktung oder Verarbeitung, das hat halt schon industriellen Charakter, produziert ja schon so viel oder fast so viel, wie wir in Deutschland brauchen. Beim Obst und Gemüse, was im Umkehrschluss Mehrwertsteuer freigesetzt werden sollte, wenn es nach unserem Landwirtschaftsminister ginge, da haben wir eine Selbstversorgung von 30%. Das heißt, wir benachteiligen wieder die deutsche Landwirtschaft über eine Mehrwertsteuererhöhung und bevorteilen Landwirtschaft im europäischen Ausland oder sogar in Drittländern über eine Mehrwertsteuerreduzierung, weil dann die Lebensmittel noch billiger werden, die wir importieren müssen. Und das, weiß ich nicht, das leuchtet nicht ein. Also da muss man dann irgendwie andere Konzepte finden. Grundsätzlich finde ich den Gedanken ja ganz honorig, dass man sagt, man versucht irgendwo Gelder zu finden.
Ja, da ist die Frage, wie kann man es euch recht machen? Da kommt jetzt wieder ein Vorschlag, der wird wieder madig geredet, wird wieder was gefunden. Ja, aber nee, wieder die anderen Quellen da probiert. Wir werden wieder ausgebeutet.
Also ich habe tatsächlich für den Fleischmarkt konkret oder für irgendwelche Finanzierungsmöglichkeiten, ich bin kein Politiker, will ich auch nicht sein. Ich bin vielleicht ein bisschen Agrarlobbyist und da machen wir uns auch Gedanken zu verschiedenen Geschichten, die werden auch dann vorgeschlagen an die Politik. Also wir machen dann ja Eingaben an die Politik. Nur wenn die dann nicht gehört werden oder die Umweltlobbyisten oder sowas dann mehr Stimme kriegen in bestimmten Bereichen, ist es halt schwierig, da irgendwo gegen anzukommen oder da ein Gehör zu finden, ne? Also es ist bestimmt schwierig, aber es ist auch nicht mein Job, Politik zu machen im Endeffekt. Dafür sitzen diese Leute da und die verdienen, weiß Gott, genug Geld dafür, dass sie den Job eigentlich gut machen können, müssten.
Ist der Landwirtschaftsminister auf Bundesebene, ist das eine arme Socke? Hast du Mitleid mit ihm oder nicht?
Also Mitleid habe ich mit Politikern grundsätzlich erstmal gar nicht, weil den Job, den sie da haben, den haben sie sich ja selber ausgesucht. Von daher hält sich das tatsächlich in Grenzen.
Kann er was dafür, wie es gerade läuft?
Das glaube ich nämlich tatsächlich nicht, weil diese ganzen Einsparmaßnahmen, die da beschlossen worden sind, ja dieses Dreier-Bündnis aus Kanzler, Vizekanzler, Finanzminister geknüpft hat und die Ressortminister, das ist zumindest das, was wir so hinter vorgehaltener Hand aus Berlin immer hören, da überhaupt nicht involviert waren. Also ich glaube tatsächlich, wenn Özdemir es hätte sich aussuchen können, dann wäre zumindest diese Dieselrückvergütung, gerade im Winter, wenn die Bauern Zeit haben zu demonstrieren, mit Sicherheit nicht gekommen.
Das sagtest du mal, das war ein ziemlich dober Zeitpunkt eigentlich,
gnadenlos
zu wählen, weil das ist der einzige Zeitpunkt im Jahr, wo ihr Zeit habt.
Ja.
Ne? Angenommen, jetzt geht's wieder los mit Protesten. Ihr habt doch gar keine Zeit dafür, oder?
Nee, ist schwierig. Also jetzt irgendwas machen ist tatsächlich schwierig, aber wir würden garantiert irgendwelche Wege und Möglichkeiten finden, um Gehör zu kriegen oder um Aufmerksamkeit zu kriegen, gerade in Bezug auf den Europawahlkampf. Es reicht schon, wenn Politiker Hände schütteln vor dem örtlichen Edeka-Markt oder wenn Podiumsdiskussionen sind im örtlichen Landgasthof und da stehen 5, 6, vielleicht 10 Schlepper vor der Tür und 30 Bauern kommen dann abends da zusammen, weil die Zeit, glaube ich, könnte man sich nehmen für solche Geschichten und löchern die betreffenden Politiker dann mit Fragen. Also wir haben solche Geschichten jetzt schon hier gehabt oder die waren angekündigt von einem grünen Europaabgeordneten und die sind abgesagt worden, weil er sich der Kritik der Bauern nicht stellen wollte, die angekündigt hatten, dass sie da aufschlagen wollten.
Die Grünen bekommen ja ordentlich, ne, gerade von der landwirtschaftlichen Seite, vom konventionellen Bereich, häufig ihr Fett weg. Werden gesagt, ihr seid schuld. Nun sind die Grünen ja auch noch gar nicht lange wirklich in Verantwortung, auch was das Landwirtschaftsressort angeht und auch Regierungsverantwortung. Da war ganz lange eine andere Partei auch für die Landwirtschaft verantwortlich. Du trägst auf deinem Pulli schwarze Farben, auch ein bisschen grüne Farben, auch ein bisschen rote Farben und gelbe Farben sehe ich gerade. Welche Partei ist denn eigentlich noch pro Landwirtschaft, das würdest du sagen?
Also zum ersten Teil deiner Frage, die Probleme, die wir in der Landwirtschaft haben,
die sind nicht neu.
Die haben wir schon vorher gehabt und ich habe ja schon von den Demonstrationen 2019 gesagt, da hatten wir eine schwarz-gelbe Regierung, meine ich, oder die Große Koalition, ich weiß gar nicht, was da gerade dran gewesen ist. Jedenfalls sind wir da ja mit Frau Klöckner auch relativ hart ins Gericht gegangen, wenn Özdi mir sagt, die Bauern sind gegen ihn, weil er Ausländer und Grüner ist, das ist nicht richtig. Frau Klöckner ist ein blondes Mädel und CDU-Politikerin und hat trotzdem ordentlich
Feuer bekommen.
Feuer gekriegt von uns. Also das ist erstmal draußen vor. Und das Problem ist, dass die Ampelregierung zumindest in dem, wie sie agiert, ja, man sagt immer, oder ich habe das mal, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat das mal gesagt, dass sie wie so ein Brennglas wirkt auf die Probleme. Also dass sich dadurch im Moment durch das Agieren der Ampelkoalition alles nochmal verstärkt. Wenn ich jetzt überlegen sollte, im Bezug auf die Europawahl, die ja jetzt als nächstes ansteht, wen ich wählen soll oder müsste, weil ich möchte eigentlich gerne wählen gehen, ich möchte meine demokratische Pflicht erfüllen, dann wüsste ich aber nicht, welche Partei ich heute wählen sollte. Also es würde sich abspielen zwischen einer reinen Protestwahl oder dem geringsten Übel.
Und was wäre das geringste Übel? Die Protestwahl, können wir uns alle denken. Was ist das geringste Übel derzeit für euch Landwirte?
Also das geringste Übel wäre eventuell tatsächlich dann die CDU, die uns zwar auch lange geärgert hat, gerade in Bezug auf ihre Koalitionspartner oder auf mögliche oder angebliche Forderungen der Öffentlichkeit, die aber nirgendwo irgendwie wiedergespiegelt und schon gar nicht bezahlt werden, die uns aber im Moment ja doch durch die letzten Proteste relativ gut zur Seite gestanden hat oder den Rücken gestärkt hat. Also wir haben ja doch immer wieder aus der CDU viel Zuspruch gekriegt, wir haben aber auch immer wieder den Daumen in die Wunde gelegt und haben gesagt, Freunde, vergesst nicht, was ihr die letzten 16 Jahre gemacht habt unter Merkel. Also es ist halt da auch schon viel schief gelaufen und das muss aufgearbeitet werden, bevor man wirklich sagen kann, man sagt, die CDU war früher immer die Bauernpartei, man geht wieder zurück zur CDU und sagt hier, ihr seid jetzt meine erste Wahl.
Du warst, glaube ich, früher in der CDU und bist ausgetreten, ne?
Ich bin über 20 Jahre CDU-Mitglied gewesen, ja.
Und das geht ja vielen Landwirten so, die tatsächlich dann aus dieser Partei ausgetreten sind.
Ja, das geht aber im Moment auch ganz vielen Landwirten so, die Mitglied in der FDP sind, da ist die Kündigungswelle der Landwirte auch wohl sehr, sehr spürbar.
Warum erfahren Landwirte so wenig politische Wertschätzung?
Weil wir zu wenig Wähler sind. Ich glaube, das ist der einzige.
250.000 Landwirte gibt es noch?
Ja, dann hast du die Familien dazu, vielleicht noch die Mitarbeiter, wenn es gut läuft und die auf ihren Chef hören bei der Wahl. Aber das, glaube ich, ist in den seltensten Fällen der Punkt. Du hast halt im ländlichen Raum dann schon, auch das merke ich ja so auch in den Gesprächen mit meinen Mitarbeitern, eher eine konservative Wertvorstellung. Und so gehen auch die politischen Tendenzen dann in die Richtung. Also das ist schon, aber es ist halt, es sind halt keine Mengen, mit denen du Wahlen gewinnen kannst.
Also ihr seid jetzt nicht so stark vertreten wie die Rentner.
Als Beispiel. Davon, wenn man die so als gesellschaftliche Gruppe definieren würde, dann gibt es davon mehr, ja.
Auf jeden Fall. Und haben natürlich viel mehr Auswirkungen und viel mehr Macht, viel mehr Lobbykraft eigentlich, Wahlen zu beeinflussen als ihr.
Die haben aber keine Trecker.
Nee, die haben keine Trecker.
Und das ist wieder unser großer Punkt, dass wir relativ zügig mobilisieren können.
Das stimmt.
Und demonstrieren können und das dann auch im Zweifel tun würden. Also wir haben ja von groß angelegten... Sprich
mal weiter, ich mache mir hier meinen Heiligenschein weg, weil das wieder hilft.
Von groß angelegten Rentner-Demos haben wir ja relativ wenig gehört tatsächlich, obwohl sie diese große Lobby gehabt hätten.
Das ist richtig. Aber euch fehlt Manpower letztendlich, um ein Gewicht, ein politisches Gewicht wieder zu sein.
Genau. Also
das wird aber auch nicht besser.
Nein. Also in Holland gibt es ja...
Ihr werdet doch von Jahr zu Jahr weniger.
Ja, das ist so.
Ist es politisch gewollt?
Weiß ich nicht, ja. Ich vermute ich ja, tatsächlich ja.
Warum? Weil Landwirtschaft, ich meine, ohne Landwirtschaft, sagt ja, ohne Landwirtschaft kein Essen, ohne Landwirtschaft kein Leben.
Wir haben über die Kontrollen gesprochen. Weniger große Betriebe sind doch deutlich besser zu kontrollieren als viele kleine.
Ist das jetzt Thomas mit dem Aluhut oder ist das Realität?
Ich sehe eine Landwirtschaftsverwaltung, die gnadenlos unterbesetzt ist, die vorn und hinten ihren Pflichten nicht nachkommt. Ich sehe Nebenerwerbsbetriebe, wo ich dann als konventioneller, ich nenne mich jetzt einfach mal Großbetrieb, wobei wir dann, wenn ich in den ostdeutschen Bundesländern gucke, ein kleines Licht wären. Aber wo ich dann als Großbetrieb teilweise denke oder als moderner Betrieb denke, Leute, ey, das geht gar nicht. Und das sind auch so Rückmeldungen, die wir teilweise aus der Veterinärbehörde kriegen, wo es dann heißt, also es müssen tatsächlich noch einige weg. Und es sind nicht die Vollerwerbsbetriebe, sondern es sind immer diese Nebenerwerbsbetriebe. Aber die werden nicht kontrolliert. Da ist einfach keine Zeit da, keine Manpower da, diese Betriebe zu kontrollieren, weil so eine Kontrolle ja auch dann Arbeit nach sich zieht, wenn da entsprechend viel auflaufen würde an Missständen. Da sind natürlich die großen Betriebe, die sich weiterentwickeln und die nach vorne denken, deutlich einfacher zu kontrollieren. Die müssen sowieso was machen, damit sie konkurrenzfähig bleiben oder damit sie die Auflagen erfüllen können. Und die kleineren, die dann irgendwann vielleicht in 20 Jahren auslaufen, ja, was soll ich da denn jetzt noch eine Kontrolle dranhängen? Ich weiß nicht, ob es Aluhut ist, aber ich sehe es im europäischen Ausland. Mein Vetter ist in Lettland tätig, da ist es genau das Gleiche. Die Familienbetriebe, die kleineren, werden nicht kontrolliert, weil es da einfach total Wildwest ist. Und die Großbetriebe, die einfach zu kontrollieren sind, da stehen sie jedes Jahr auf der Matte und sagen so, zeig mal deine Unterlagen und deine Aufzeichnung her.
Um nochmal auf unseren Plan B Podcast zu kommen, da soll es um positive Botschaften gehen. Es gibt immer einen Plan B. Hm? Wenn wir jetzt unser Gespräch mal ein bisschen resümieren, ich habe auch in die Richtung gefragt, aber da habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, wo ich sagen würde, einem heranwachsenden Mensch, hör dir mal mein Gespräch mit Thomas an, der will zu bestimmt Landwirt werden. Was, Thomas, motiviert dich? Was motiviert deinen Sohn, der darauf brennt, endlich richtig loszulegen in der Landwirtschaft? Was motiviert euch, Landwirt zu sein? Du sagtest in unserem letzten Podcast, Bauer zu sein ist der geilste Job der Welt.
Ja.
Das hört sich jetzt echt nicht so an. Und auch wenn man in die Zukunft blickt, sieht das ja auch nicht so optimistisch aus. Woher nimmst du den Optimismus und warum ist es immer noch so geil?
Also zum einen habe ich ja in der Landwirtschaft Bereiche, es wird immer viel gesagt, so dieses Werbeklischee, ne? Diese Bauernhof-Idole, die gibt's gar nicht. Doch, die gibt's. Und die habe ich jeden Tag. Wenn ich im Stall stehe und die Sonne aufgeht und ich habe da den Sonnenaufgang in meinem offenen Kuhstall und die Kühe liegen da so in ihren Boxen und gucken raus und der Nebel steigt über die Wiesen auf. Das sind wahnsinnig geniale Bilder.
Gerade heute Morgen.
Die sonst keiner hat. Wenn ich sehe, wie das, was ich mit meinen Händen auf die, oder mit Trecker und Maschine auf den Acker schmeiß, wie das dann wächst und gedeiht. Wenn ich mit dem Spaten grab und sehe, wie die Regenwürmer, die in meinem Boden unterwegs sind, weil ich da eine geile Arbeit gemacht habe und eine geile Fruchtfolge gemacht habe. Wenn ich nachts aufstehe und eine Schwergeburt habe, aber dann ein gesundes Kalb rauskommt und Mutter und Kuh sind dann, nach einer Stunde steht das Kalb dann bei der Kuh und nuckelt am Euter. Das sind so Momente, wo mir echt das Herz aufgeht und die überwiegen in der Landwirtschaft. Und das ist ein Vorteil, glaube ich, den ganz viele Berufskollegen vielleicht lernen müssen, ich trenne ganz klar die Wünsche der Verbraucher und das, was sie bezahlen, von den Wünschen der Politik und was sie so beschließen. Letzten Endes produziere ich für den Verbraucher. Und da kann die Politik mir noch so häufig sagen, sie möchte gerne 30% Bio am Markt realisieren. Wenn der Verbraucher es nicht bezahlt, dann gibt es keine 30% Bio. Und wenn der Verbraucher nach wie vor konventionelle Billigprodukte kaufen möchte, was heißt Billigprodukte? Auch die konventionelle Ware in Deutschland hat einen Standard, der höher ist als in fast allen Ländern dieser Welt. Und das weiß der Verbraucher und deswegen greift er auch so häufig auch beim Discounter zu den Eigenmarken, die zwar der Tod der Landwirtschaft sind wahrscheinlich, weil sie einfach die Margen für uns Bauern so klein sind. Letzten Endes würde ich immer viel lieber wollen, dass Kunden Markenprodukte kaufen, von Unternehmen hinter den Bauern stehen. So wie bei unserer Molkerei. Wir haben eine Eigenmarke, aber wir produzieren oder eine eigene Marke, ein Markengeschäft, aber wir produzieren halt auch Eigenmarken der Discounter.
Fass das nochmal bitte zusammen, wenn ich mich jetzt pro landwirtschaftlich konsumieren möchte im Supermarkt. Ja. Was sollte ich kaufen aus der Sicht eines Nicht-Bio-Bauern? Was sollte ich kaufen, damit ich weiß, okay, mit diesem Kauf, diesem Konsum tue ich meinem Bauern nebenan was Gutes?
Produkte, die entweder von Unternehmen stammen, die in Bauernhand sind. Das ist bei Milchprodukten ganz häufig so. Also ich glaube, über 90% unserer Milchprodukte wird in Genossenschaften verarbeitet. Und wenn ich da so eine Marke habe, im Bereich Trinkmilch gibt es das, da sind die Witzworter ganz aktiv. Bei uns ist es Milram, für die wir produzieren, dann unterstütze ich mit dem Kauf dieser Markenprodukte direkt den Bauern.
Woran kann ich das erkennen? Auf der Verpackung?
Ja, ich muss dann schon hinten drauf gucken, ob es dann tatsächlich die Marke ist, die zu diesem Konzern gehört oder zu dieser Genossenschaft gehört. Mhm. Da muss man dann ein bisschen gucken, ne? Oder ich kaufe halt den Käse vom Biobauern oder gibt es auch konventionelle Produkte, soweit ich weiß, an der Käsetheke. Aber in dem Moment, wo ich zur Discounter-Eigenmarke greife, das ist zumindest das, wo der Bauer am wenigsten verdient. Also letzten Endes kann ich auch ein Markenprodukt eines nicht genossenschaftlichen Produktes kaufen. Die Markenprodukte sind immer so aufgebaut, dass die Marge größer ist und der Bauer entsprechend auch mehr abbekommt davon.
Gut, das ist ja nachzuvollziehen und verständlich, die Eigenprodukte eines Discounters, wir wollen keine nennen, die kennen wir alle, das sind im Regelfall auch die günstigsten.
Genau.
Da verdient ihr auch am wenigsten.
Richtig.
Macht Sinn. Trotzdem, nicht jeder überlegt, wenn er einkauft, sondern kann auch nicht jeder überlegen.
Nein, und die Produkte sind ja auch gut. Also das ist,
Die kommen ja auch von euch.
Genau.
Bloß ihr bekommt weniger ab.
Richtig.
Warum? Weil die so knallhart verhandeln. Genau.
Also und wir sind halt, also gerade im Milchverarbeitungsbereich bist du halt darauf angewiesen, dass du auch deine Mengezeiten abgesetzt kriegst. Ne? Ich kann jetzt nicht die Milch irgendwo in ein Silo pumpen oder in ein Becken, in einen Pool pumpen oder keine Ahnung was und sagen, jetzt halten wir diese Milch mal 2 Wochen zurück und gucken mal, dass wir den Handel irgendwie unter Druck gesetzt kriegen. Die Milch muss halt verarbeitet werden und muss weg. Und wenn ich als Molkereiunternehmen eine bestimmte Menge Milch habe, dann versuche ich natürlich so viel wie möglich in mein eigenes Markensegment zu schieben, weil ich da die beste Marge für die Bauern rausholen kann. Aber das, was übrig ist, muss halt auch irgendwo verarbeitet werden. Und dann kommt der Moment, wo ich dann Aufträge annehme für die Eigenmarken der Discounter und sagen muss, okay, jetzt produziere ich für euch euren 0815 Käse oder die Kaffeesahne oder keine Ahnung was und laste damit meine Werke und meine Mitarbeiter aus und verarbeite meine Mengen.
Gut, da habe ich was mitgenommen. Nun wollen wir langsam zum Ende kommen, denn Thilo dürfte bald mal da sein, aber ich möchte noch auf was eingehen. Du entwickelst dich ja auch permanent weiter, haben wir schon gehört, in der Landwirtschaft sowieso, müsst ihr euch sowieso, aber auch du als Content Creator. Ne? Dich kennt man von Instagram, dich kennt man von TikTok, von Facebook, mal bist du bei Facebook, mal nicht, wie ist gerade der Stand?
Privat bin ich bei Facebook, aber
die
Betriebsseite habe ich stillgelegt, ja.
Aufgrund von Hate Speech, aufgrund von einfach viel, viel Ärger, der da unter entsteht in der Kommentarspalte.
Naja, es ist jetzt auch wieder, jetzt kommt wieder der Aluhut vielleicht raus, aber es ist schon so, dass die Reichweite massiv beeinflusst wird, wenn du keine Werbegelder freischaltest oder freigibst bei diesen Konzernen. Und
das ist, glaube ich, nicht Alu, das ist, glaube ich, belegt.
Letzten Endes habe ich bei Facebook die geringste Reichweite und die meiste Arbeit gehabt vom Content, den ich da eingestellt habe. Und deswegen habe ich gesagt, das macht für mich eben keinen Sinn und ich wollte ja ein neues Projekt anfangen.
wo du auch unheimlich viel Arbeit reinsteckst, nämlich Thomas Andresen goes YouTube.
Richtig.
YouTube gibt schon ewig, aber immer mehr Menschen, die auf Meta unterwegs sind, versuchen sich jetzt bei YouTube. Warum?
Ist das so?
Ja, ja, aufgrund dieser eingeschränkten Reichweite.
Okay.
Gerade Facebook ist, denke ich, kein Aluhut, das ist, denke ich, belegt. Die Reichweite ist erschreckend.
Ja.
Und Insta und TikTok. TikTok ist unberechenbar, was den Algorithmus
angeht. Ja, den hat noch keiner verstanden, glaube ich. Ich glaube, das haben nicht mal die Leute von TikTok selber verstanden.
Glaube ich auch nicht, aber da ist natürlich das Monetarisieren überhaupt nicht attraktiv.
Genau.
Deswegen gehen auch viele jetzt zu YouTube.
Ja.
Ist ja nicht verwerflich. Ist ja alles immer, das geht ums Geld verdienen. Ist doch alles legitim. Trotzdem, YouTube reicht ja nicht mal ein YouTube Short, also ein kleines Video hochzuladen im Hochkantformat, sondern du möchtest das anders machen. Du möchtest Vlogs, du möchtest ein Querformat, du möchtest die Menschen mitnehmen in deine Arbeit. Warum?
Richtig. Weil ich
Geld verdienen möchte.
Also ganz klar spielt das Finanzielle eine Rolle. Wenn ich den Job als Content Creator, wobei ich diesen Begriff eigentlich total geil finde, als ich anfing, war es, da warst du ja eigentlich einfach, da warst du einfach ein Bauer auf Facebook. Dann war es irgendwann Agrarblogger.
Ja.
Wobei ein Blogger ist jemand, finde ich, der Texte schreibt. Dann waren es Agrar-Influencer, wobei ich Influencer oder Agrarfluencer. Und wenn ich dann einige Influencer so sehe, die im Netz unterwegs sind, dann ist es ja fast eher eine Beleidigung als ein Kompliment oder. Und jetzt dieser Begriff Content Creator, ich finde das eigentlich ganz geil. Das trifft es ziemlich auf den Punkt. Aber ich möchte den Content, den ich create, natürlich auch irgendwo vernünftig rüberbringen können. Und das ist in dieser Kürze der Zeit, die ich auf Insta und TikTok habe, fast nicht möglich. Also die Themen so weit runterzubrechen, dass sie sind natürlich dadurch leichter verständlich, was ja dann auch die Nicht-Landwirte anspricht. Aber ich habe ganz große Probleme, auch mal Geschichten wirklich vernünftig zu Ende zu erzählen. Und da bietet dieses lange Medium über YouTube mir ja ganz andere Möglichkeiten. Also wir haben jetzt die heißt es Vlogs oder Vlogs?
Ich finde Vlog, keine Ahnung.
Man weiß es nicht.
Vlogs.
Aber wir liegen da irgendwo bei einer Lauflänge von einer guten Stunde jetzt, die Videos, die wir gemacht haben. Immer eine Stunde für eine Woche auf dem Betrieb. Meine Mitarbeiter nehmen die Kamera mit, haben da große Freude dran, auch ihre Arbeit zu zeigen. Und das macht schon großen Spaß. Das ist halt so das, was du sagst, dieses Weiterentwickeln. Außerdem habe ich gesehen, dass es im Bereich YouTube wenig Milchviehbetriebe gibt, große Milchviehbetriebe, die ihre Arbeit zeigen. Also es ist viel aus dem Ackerbaubereich, viel Landtechnik, viel Blechporno, wie man so schön sagt, aber wenig Tierhaltung. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich echt eine Lücke, weil unser Geschäft sind die Kühe und das ist unser, nicht nur unser Geschäft, unser Leben, unsere Lebensaufgabe. Und
seid ihr ja hammer authentisch dabei. Ihr haltet ja auch mal drauf, wenn das passiert.
Ja, muss man ja.
Es wird nicht schön geredet, schön gezeigt wie bei Insta, sondern es wird draufgehalten.
Das habe ich aber bei Insta auch schon immer gemacht.
Du ja.
Also
aber normalerweise ist Insta ja bekannt dafür,
die schönen
Seiten des Lebens zu zeigen.
Das ganze Jahr über im Urlaub und in der Sonne braten und.
Genau, wie du das sonst machst, ne?
Ja.
Genau, wenn du nicht gerade bei YouTube unterwegs bist. Nein, aber es ist ja auch unheimlich viel Arbeit, diese Schnipsel, die in der Woche entstehen, zusammenzuschneiden. Also. Du häufst dir ja ganz schön was an. Oder gibst du das mittlerweile ab?
Nein, das mache ich alles selber.
Machst du selber, ne? Weiß ich ja auch. Und wir sprachen ja eben in der Küche drüber. Aber ein Fun Fact, und das ist auch so bitter, wir sind im Jahr 2024 in Deutschland. Und wie lange brauchst du für einen Upload eines einstündigen YouTube-Videos?
Das letzte Video, was wir hochgeladen haben, hat 30 Stunden gebraucht. Also wir haben noch kein Glasfaseranschluss, sondern sind über LTE beziehungsweise DSL im Internet unterwegs. Und das Video davor waren 20 Stunden, da habe ich schon gedacht, das ist eigentlich schon ganz schön heftig. Schlimmer kann es ja nicht werden. Und dann hat Vodafone, Entschuldigung, das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, ein großer Kommunikationsanbieter in Deutschland gesagt, das können wir nochmal toppen. Ja, und dann waren es 30. Das war krass.
Also
das
ist natürlich aktuell uploaden ist schwierig mit aktuellen Themen. Es ist immer ein Tag Wartezeit dazwischen, aber wenn ihr einen Rückblick macht auf die eine Woche Arbeit,
ja, ist trotzdem
nervig, aber.
Ich habe halt so meinen Samstag immer eingeplant, eigentlich zum Schneiden. Ne? Und das ist natürlich dann schon übel, wenn ich 30 Stunden Upload brauche. Ja. Dann eigentlich muss ich jetzt Freitagabend oder Freitagnacht schneiden und dann direkt anstellen und dann hochladen.
Du würdest es ja aber nicht machen, wenn nicht die Nachfrage da wäre nach längeren Videos, offensichtlich.
Ja.
Das finde ich überraschend, denn die Aufmerksamkeitsspanne, sagt man ja zumindest, der Menschen wird immer geringer.
Ja.
Aufgrund von Shorts, aufgrund von Reels, aufgrund von TikToks. Man muss die Menschen innerhalb der ersten 3 Sekunden catchen, dass sie überhaupt sich dein kurzes Video angucken. Und ich merke das selbst bei mir, meine Aufmerksamkeit wird immer weniger. Und ich bin mir sicher, bei Heranwachsenden, die mit ab dem 10. Lebensjahr damit aufwachsen, das ist eine Katastrophe. Nun fangen Creator wieder damit an, lange Videos zu produzieren. Warum ist das so? Warum glaubst du, ist das so, dass da auch eine Nachfrage da ist?
Ich glaube tatsächlich, dass das Klientel, was wir ansprechen, über YouTube ein anderes ist, als das, was wir über Insta und TikTok haben.
Also du glaubst nicht, dass viele, die dich bei TikTok abonniert haben und da deine TikToks gucken, zu YouTube wandern?
Nee, tatsächlich glaube ich das nicht. Okay. Also ich habe nämlich auch schon relativ viel versucht, Werbung zu machen über diese Medien für meinen YouTube-Kanal, und da ist relativ wenig Feedback gekriegt. Einige, klar, aber der klassische TikTok-Gucker, dem ist eine Stunde tatsächlich zu viel. Der wird sich das nicht reinziehen.
Ist auch meine Erfahrung, wenn wir Podcasts, die dauern halt auch länger, auf Insta, auf TikTok bewerben. Die Reels gehen super.
Ja.
Die Aufrufzahlen sprechen dann eine ganz andere Sprache.
Ja.
Das ist schon eine Kunst. Man sagt ja auch, damit ein YouTube-Kanal erfolgreich startet, brauchst du von Beginn an irgendwie eine Grundreichweite.
Ja.
Du hast ja auch, ja, oder wo hast du gestartet, wie hast du gestartet und wo stehst du jetzt nach 10 Folgen?
Genau, wir haben jetzt 10 Videos veröffentlicht dieses Jahr. Wir sind gestartet mit, ich glaube, 4000 Abonnenten, die ich vorher dann so, ich habe immer mal so Best-ofs gemacht oder so ein bisschen Specials und versucht da den Content von Insta und sowas da wieder mit zu verwursten bei YouTube. Aber mit relativ mäßigem Erfolg eigentlich. Aber ich meine eben knapp 3600 oder 4000, eben so in dem Bereich. Ja. Und jetzt sind wir bei, ich glaube, knapp 14.000 Follower nach 10 Folgen.
Das ist, denke ich, in Ordnung, gerade für YouTube.
Also ich bin zufrieden, ja.
Verdient man mit dieser Anzahl an Followern schon Aufrufen schon Geld?
Ja.
Wie viel? Keine Zahlen, einfach mal als Vergleich. Du hast bei TikTok über 100.000 Follower.
Ja.
Bei Insta 60, 70.
Ja.
1.000. Bei YouTube 14.
Ja.
Wo verdienst du mehr?
YouTube.
Das ist krass.
Ja. Also es ist tatsächlich, Insta gibt es halt nicht. Bei Insta kannst du es halt, oder auch über TikTok dann, wobei bei TikTok die Firmen zurückhaltender sind, was Werbung angeht. Aber bei Insta kannst du über Werbung ein bisschen was machen.
Ja.
Wobei man sich da auch dann, also ich habe mir da professionelle Hilfe geholt, um das Ganze vernünftig aufzuziehen, weil man selber sein Licht grundsätzlich eigentlich immer irgendwo unter den Scheffel stellt, weil man diesen Wert, der dahinter steht, gar nicht erkennt für sich selber. Aber bei YouTube kommt es halt von selbst, mehr oder weniger, ne? Und das ist schon, also es ist so, dass ich mein Equipment jetzt dieses Jahr dann auch locker bezahlt kriege und auch die Arbeit, die ich da reinstecke, bezahlt kriege.
Ja.
Und ich hoffe, dass wir unseren Mitarbeitern da dann, wenn die ja die Kamera auch mal mitnehmen, auch mal was gönnen können.
Ich drücke dir die Daumen. Arbeit zahlt sich irgendwann immer aus. Fleiß zahlt sich irgendwann immer aus. Vielen Dank, dass du wieder hier bei mir warst, dass ich bei dir auf dem Hof Barslund sein durfte. Letzte Frage, Thomas. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee, eine zweite Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee derzeit im April 2024 trinken?
Mit Petrus, und dann würde ich ihn fragen, was er sich dabei gedacht hat, uns dieses Wetter zu bescheren, was wir, ich glaube, seit Oktober oder so sagen wir, irgendwann hört es ja mal auf zu regnen, und jetzt haben wir April und es hört immer noch nicht auf zu regnen. Das würde ich gerne mal abschließend klären bei einer Tasse Tee.
Gut, ich werde ihn fragen, ob er Lust hat. Gut.
Alles klar.
Vielen Dank, Thomas, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tourist Tea Time mit Thomas Andresen auf dem Hof Barslund. Danke.